HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
In mein Gesicht ist eingegraben, wie ich fühle, was ich bin.
Am Anfang war das Gesicht lesen.
Die unterhaltsamste Fläche der Welt ist das menschliche Gesicht.
Das Gesicht spricht Bände.
Alle Kameras ermitteln in Sekundenschnelle die Anzahl der Kunden, ob diese in der Mehrzahl männlich oder weiblich sind.
Ich glaube nicht, dass das Gesicht etwas ausdrückt, was nicht auch sonst da ist.
Wie geht das jetzt? Polizist kriegt ein Bild in die Hand und das ist an sich Mittelalter.
Ich finde meine Nase zu krumm.
Und du kannst auch Schläge sehen und ich fühle noch heute den Schmerz.
Ich bin mir auch nicht sehr sicher, ob die technischen Möglichkeiten wirklich zu mehr Sicherheit führen.
Also Gesicht ist definitiv kein Spiegel der Seele, sondern ein großes Werkzeug, um die Leute in die Irre zu führen.
Der Mensch entwickelt sein Gesicht im Laufe der Zeit, ist dann sein Gesicht. Also mit 40 hat er so sein Gesicht und dann ist er für sein Gesicht verantwortlich.
Es muss doch möglich sein, dass dann die Sicherheitsbehörden Fahndungsbilder einstellen können, sodass nur für den, nach dem gefahndet wird, dann die Videosoftware anschlägt.
Das sind die Augen und je mehr man in Augen hineinschaut, umso geheimnisvoller werden sie eigentlich.
Schau in mein Gesicht.
Ja, das tun viele und das tun auch wir heute. Hinschauen, scannen, erfassen, verstehen. Unser Gesicht weckt vielfältige Begehrlichkeiten. Polizei und Psychologen wissen um die enorme Aussagekraft der eigentlich im Verhältnis geringen Hautfläche am vorderen Teil des Kopfes. Fahnder identifizieren Personen durch Gesichtserkennung in der Videoüberwachung. Und es werden sogar Kameras in Geschäften auf Bildschirmen installiert, um Geschlecht und Alter aus unserem Gesicht ablesen und dann passgenaue Werbung platzieren zu können. Alles mit unserem Gesicht. Wir tragen es offen, seitdem es Menschen gibt. Und trotzdem fasziniert das Gesicht an sich Forscher, Künstler, Philosophen, Dichter.
Es ist eine alte Regel. Ein Unverschämter kann bescheiden aussehen, wenn er will, aber kein Bescheidener unverschämt. Ich habe bemerkt, dass Personen, in deren Gesichtern ein gewisser Mangel von Symmetrie war, oft die feinsten Köpfe waren. Wir können gar nichts von der Seele sehen, wenn sie nicht in den Mienen sitzt. Je länger man Gesichter beobachtet, desto mehr wird man an den sogenannten nichtsbedeutenden Gesichtern Dinge wahrnehmen, die sie individuell machen.
Gesichtserkenntnisse von Georg Christoph Lichtenberg, Mathematiker, Physiker und Naturforscher im 18. Jahrhundert und Begründer der deutschsprachigen Aphorismen. Die Seele sitzt in den Mienen, davon werden wir hören in der nächsten Stunde. Unverkennbar, was Gesichter verraten, haben wir getitelt. Anlass ist das Pilotprojekt an einem Berliner Bahnhof, bei dem die Gesichtserkennung durch Überwachungskameras getestet wird. Da das Gesicht aber mehr ist als ein wiedererkennbarer Körperteil, wollen wir es uns von allen Seiten anschauen. Was bezweckten Herrscher aller Zeiten mit den Porträts, die sie zeichnen ließen? Kann ein Chirurg ein neues Gesicht basteln, wenn das Angeborene nicht gefällt? Und was macht die digitale Weiterverbreitung unserer Gesichter über die sozialen Netzwerke eigentlich mit unserer Privatsphäre? Legitimiert sie den staatlichen Zugriff? Um den geht es aktuell in der Diskussion über das Pilotprojekt am Berliner Bahnhof Südkreuz. Sabine Müller.
Nein, absolut optimal läuft es noch nicht mit der Gesichtserkennung am Berliner Bahnhof Südkreuz.
Sie sehen also, jetzt kommt die Person herunter. Sehe ich das richtig? Das System ist abgestürzt. Das steht gerade.
Einer der drei Computer mit der Gesichtserkennungssoftware, die in einem Hinterzimmer der Bundespolizei stehen, hat sich aufgehängt. Aber die anderen beiden arbeiten fleißig und identifizieren korrekt die junge Frau, die als Testperson die große Treppe in der Bahnhofshalle herunterkommt.
Jetzt hat sie sie erkannt, ne?
Ja. Bundesinnenminister Thomas de Maizière lobt bei seinem Besuch die erstaunliche Treffgenauigkeit. Und was ist dran an den Gerüchten, dass die Systeme große Probleme haben, Menschen zu erkennen, wenn sie zum Beispiel Hut oder Kapuzenpulli tragen? Der Polizeitechniker bleibt vage.
Da kommt es halt hin und wieder zu Ausfällen, ganz klar.
Aber die drei Firmen, die an dem Test beteiligt sind, seien ja auch noch dabei, ihre Systeme richtig einzustellen. Da werde ständig nachgebessert. 300 freiwillige Testpersonen nehmen an dem Pilotprojekt teil. Ihre Gesichter soll die Software aus den vielen tausend Menschen herausfiltern, die täglich am Bahnhof Südkreuz unterwegs sind. Landet das System einen Treffer, wird das Bild gespeichert. Ist die Person nicht in der Datei, das wird immer wieder betont, dann wird das Bild gleich wieder gelöscht, also nur für Sekundenbruchteile genutzt. Innenminister Thomas de Maizière setzt große Hoffnungen in das Projekt.
Wir testen hier, ob mithilfe moderner Technik die öffentliche Fahndung nach Terroristen, nach Gefährdern, nach schweren Straftätern verbessert werden kann. Wenn das gelänge, dann wäre das ein unglaublicher Sicherheitsgewinn für die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland.
Viele Datenschützer sehen das ganz anders. Flächendeckende Gesichtserkennung wäre das Ende der Anonymität im öffentlichen Raum, sagen sie, warnen vorm Überwachungsstaat. Der Berliner Lehrer Reinhard Thieme, der als Freiwilliger am Pilotprojekt teilnimmt, zuckt gelassen mit den Schultern. Erstens sei es für einen guten Zweck, nämlich die Terrorbekämpfung. Und zweitens wüssten andere doch längst viel mehr über die Bürger, zum Beispiel die großen Internetkonzerne.
Was stört mich, wenn der Staat weiß, dass ich hier jeden Morgen von Südkreuz zur Schule fahre? Ja und? Die werden schon ihre Dateien haben. Aber die ist nur halb so groß wie die von Google.
Die Datenschützer des Vereins Digital Courage kritisieren auch die konkrete Durchführung des Projekts. Damit die Bundespolizei weiß, ob die Testpersonen auch wirklich am Südkreuz waren, tragen sie sogenannte Transponder, kleine Sensoren. Friedemann Ebelt von Digital Courage kritisiert, die Transponder würden viel mehr Daten messen als gedacht und seien ganz leicht auslesbar.
Diese Dinger senden aktiv einmal pro Sekunde. Und das heißt, wir haben jetzt hier 300 Testpersonen, die mit diesen kleinen Sendeanlagen rumrennen, ohne dass sie es wussten. Und ausgelesen können die Daten von allen Leuten, die auf ihrem Telefon eine entsprechende App des Herstellers installieren.
Thomas de Maizière sagt, das stimme alles nicht und wischt damit auch die Forderung der Bundesdatenschutzbeauftragten einfach weg, den Test erstmal auszusetzen, bis die Teilnehmer eine neue datenschutzrechtliche Einwilligung abgegeben haben.
Deswegen sehe ich überhaupt keinen Grund, jetzt diesen Test abzubrechen.
Bis Ende Januar soll das Pilotprojekt noch laufen. Der richtige Härtetest kommt in den Herbst- und Wintermonaten, wenn schlechte Lichtverhältnisse herrschen und die Menschen dick eingemummelt unterwegs sind.
Sabine Müller über das Pilotprojekt Gesichtserkennung am Berliner Bahnhof Südkreuz. Der Anlass, warum wir uns heute mit dem Gesicht an sich beschäftigen, HR2 der Tag. Es legt unsere Gemütsverfassung offen. Mit ihm senden wir Signale, die über den Verlauf jeder Kommunikation entscheiden können. Aber Gesichtserkennung kann doch nur funktionieren, wenn wir davon ausgehen, dass ein Gesicht etwas Einzigartiges, Einmaliges ist. Dr. Thorsten Kantelhardt, Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie und Präsident der Deutschen Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie. Guten Tag.
Ja, guten Abend.
Ist denn das Gesicht, Herr Kantelhardt, eines Menschen so einzigartig wie sein Fingerabdruck?
Also so einzigartig wie ein Fingerabdruck nicht, weil sich ja das Gesicht im Laufe des Lebens stetigem Wandel unterzieht. Also das heißt, vom Säugling bis zum greisen Menschen verändert sich das Gesicht ja in allen Bereichen. Das weiß jeder und das ist eine tägliche Erfahrung. Und dem muss man natürlich auch irgendwie, wie man das ja in den Vorbeiträgen bereits gesehen hat, auch irgendwo dann in gewisser Weise Folge leisten.
Ja. Kann ja auch jemand sein Gesicht schon allein dadurch verändern, dass er vielleicht 10 Kilo zunimmt oder bestimmte Medikamente nimmt. Also da gibt es so gewisse Unwägbarkeiten, oder?
Selbstverständlich, ja klar. Und natürlich ist allein schon ein Bartwuchs oder eine Brille, die man aufsetzt, verändert ja ein Gesicht schon in sehr, sehr großem Ausmaß. Da muss man gar nicht in die chirurgische Schublade greifen, um Gesichter zu verändern. Das kann ja im Prinzip auch jeder Visagist schon temporär sehr, sehr gut veranstalten, das Ganze.
Ist denn schon mal jemand zu Ihnen gekommen und hat gesagt, ich hätte gerne ein anderes Gesicht? Bitteschön.
Nein, also in der Regel kommen die Leute, weil sie bestimmte Details in ihrem Gesicht verändert haben wollen. Und das kann man natürlich in der Chirurgie dann letztendlich auch ganz gut leisten. Also man kann eine zu große Nase korrigieren, man kann Lippen vielleicht korrigieren, die in gewisser Weise nicht zu dem Gesicht dazu passen. Aber letztendlich ist ja jedes Gesicht durch die Komposition vieler einzelner Merkmale ganz einzigartig. Das kann auf der einen Seite ein markantes Kinn sein, die große Nase eben, wulstige Lippen, abstehende Ohren. Es muss aber gar nicht unbedingt so etwas Markantes geben, sondern das ist einfach die individuelle Zusammensetzung, die jedes Gesicht einzigartig macht.
Das heißt, bevor Sie das Skalpell ansetzen, suchen Sie nach diesem Einzigartigen, um es dann auch zu erhalten?
Selbstverständlich. Also die Individualität soll auf jeden Fall immer erhalten bleiben. Ja, man kann nur sozusagen die Dinge, die außerhalb der Norm fallen, die will man natürlich versuchen, dem gängigen Schönheitsideal etwas anzupassen. Aber damit muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass jedes Gesicht eben diese einzigartigen Merkmale behalten soll und in der Komposition dieser selben dann auch nicht verändert werden sollte.
Und wenn jemand darunter leidet, also zum Beispiel, es gibt ja so Gesichter, die sehen immer freundlich aus und die können gar nicht ordentlich schimpfen, weil sie immer freundlich aussehen, und jemand kommt dann zu ihnen und sagt, ich möchte jetzt auch mal gerne böse aussehen können, nehmen Sie mir dieses Dauerlächeln aus dem Gesicht oder umgekehrt, geht denn das? Also können Sie? Also
das Dauerlächeln ist, glaube ich, sehr schwierig, weil sie können den Ausdruck eines Menschen oder die Ausstrahlung eines Menschen können sie operativ sowieso nicht verändern. Entweder der Mensch hat eine freundliche Ausstrahlung oder er hat es nicht. Da können sie noch so viele Operationen machen. Sie werden aus einem grantigen Menschen keinen freundlichen Menschen operieren können. Das wird nicht hinhauen. Genauso umgekehrt natürlich auch nicht.
Welche Zonen, Herr Kandelhardt, sind denn besonders entscheidend? Welche Teile des Gesichts für diesen grundlegenden Ausdruck?
Also es gibt schon so zentrale Punkte im Gesicht. Also das sind zum einen natürlich die Augen, die immer bei jeder Kontaktaufnahme sofort signalisieren, wie der Mensch mir gegenüber gelaunt ist oder ob er gutartig mir gegenüber ist oder ob er böse Absichten hegt. Das ist natürlich zum anderen auch die Nase, die ein sehr, sehr zentraler Punkt ist. Und
die aber ja häufig auch verändert werden soll, oder? Also dass jemand kommt.
Ja, aber wie gesagt, da muss man mit den Veränderungen natürlich auch so ein bisschen individuell vorsichtig sein, weil je älter der Patient ist, desto länger ist er ja mit seinen individuellen Merkmalen auch schon durch das Leben gelaufen. Und wenn sie da natürlich zu viel verändern auf einen Schlag, dann kommt der Patient vielleicht psychologisch hinterher mit diesen Veränderungen gar nicht mehr richtig zurecht.
Also ich kann nicht sagen, ich schenke mir zum 60. jetzt nochmal eine neue Nase, da würden Sie mir nicht helfen.
Würde ich Ihnen nicht unbedingt zu raten. Also man kann kleine Veränderungen an der Nase durchführen, aber nicht eine komplett andere Nase in Ihr Gesicht zaubern. Würde ich nicht machen.
Was hören Sie denn am häufigsten in Ihrer Praxis? Was wollen die Leute?
Die Leute wollen eigentlich die Veränderungen, die das Alter mit sich bringt, das wollen die Patienten wieder zurückdrehen. Das ist sicherlich die eine Klientel, die am häufigsten in die Praxis kommt. Und dann sind es natürlich Patienten, die mit irgendeinem körperlichen Merkmal oder Gesichtsmerkmal weit außerhalb der Norm liegen. Ob das jetzt Kinder sind mit abstehenden Ohren über ein bestimmtes Maß oder ob das jetzt Frauen oder Männer sind, die eine extrem starke Höckernase haben oder sowas. Das sind Patienten, die zu uns in die Praxis kommen. Die haben ein spezifisches Problem und dieses spezifische Problem können wir dann in der Regel hoffentlich dann auch technisch so lösen, dass der Patient hinterher damit zufriedener ist.
Es gibt ja aber doch auch, Herr Kandelhardt, tatsächlich tragische Schicksale, Unfälle, wo das Gesicht massiv beeinträchtigt ist. Können Sie denn in solchen Fällen auch helfen und sagen, ja, wir schaffen ein neues Gesicht?
Ein neues Gesicht ist, ich glaube, die Patienten, die durch Unfälle entstellt sind, deren höchstes Ziel oder höchste Priorität ist es, dass sie ihr altes Aussehen, egal wie das vorher war, dass sie dieses alte Aussehen möglichst wieder bekommen. Und da setzen wir natürlich in der plastischen Chirurgie an und versuchen, alle rekonstruktiven Möglichkeiten, die wir über die Jahrhunderte entwickelt haben in der plastischen Chirurgie, dort einzusetzen, damit der Patient hinterher möglichst ähnlich wieder aussieht, wie er vor dem Unfall aussah.
Ein Gesicht ist charakteristisch und sollte das auch bleiben, aber nicht so einzigartig wie ein Fingerabdruck, sagt Dr. Thorsten Kandelhardt, Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Ganz herzlichen Dank. Unverkennbar, was Gesichter verraten, der Tag in H2 Kultur. So wichtig unser Gesicht für unser Leben ist, so grausam, wenn es Schaden nimmt, zum Beispiel im Krieg, zum Beispiel im Ersten Weltkrieg. Im Roman Wir sehen uns dort oben erzählt Pierre Lemaitre in einer bitteren Gesellschaftskomödie von den Gesichtsverletzten und ihrem Leid. Herbst 1918, bei einer der letzten Schlachten an der Westfront, wird der Soldat Albert verletzt.
Sein Gesicht hatte etwas Rührendes. Eine Kugel hatte ihn an der rechten Schläfe gestreift, bei der Schlacht an der Somme. Er hatte große Angst gehabt damals, war aber mit einer klammerförmigen Narbe davongekommen, die sein Auge leicht zur Seite zog. Das fiel auf. Bei seinem Fronturlaub hatte Cecile die Narbe verträumt und wie verzaubert mit der Spitze ihres Zeigefingers berührt, was Albert missfiel. Kurzum, Albert hatte ein kleines, blasses Gesicht, rundlich, mit schweren Augenlidern, die ihn wie einen traurigen Pierrot aussehen ließen. Normalerweise erinnerte Albert an ein Männerporträt von Tintoretto. Seine Gesichtszüge wirken stets etwas leidend. Der Mund ist fein gezeichnet, das Kinn vorspringend, tiefe Augenringe betonen die geschwungenen schwarzen Augenbrauen. Nun aber, da Albert gen Himmel blickt und den Tod auf sich zukommen sieht, erinnert er eher an den heiligen Sebastian. Jäh sind ihm die Gesichtszüge entglitten. Schmerzverzerrt, angsterfüllt ist sein Blick, in dem man eine Art Flehen zu erkennen meint, was umso sinnloser ist, als Albert zu Lebzeiten nie an irgendetwas geglaubt hat. Und bei dem Unglück, das ihm jetzt widerfährt, wird er kaum noch damit anfangen. Er ruft nach Cécile, aber er bekommt ihre Gesichtszüge nicht zu fassen. Sie sind schon zu weit weg. Und das schmerzt ihn am meisten, dass er sie in diesem Moment nicht sehen kann, dass sie nicht bei ihm ist. Da ist nur ihr Name, Cécile. Denn in der Welt, in der er gefangen ist, gibt es keine Körper mehr. Es gibt nur noch Wörter. Schließlich verschwindet auch Cécils Name. Und an seine Stelle tritt das Gesicht von Leutnant Pradel mit seinem unerträglichen Grinsen.
Der Soldat Albert ist verletzt. Wie es ihm weitergeht, hören Sie später, HR2 der Tag. Das Gesicht ist die Seele des Körpers, sagte der Philosoph Ludwig Wittgenstein und stellte damit die Verbindung von Gesicht und Charakter, Persönlichkeit in den Vordergrund. Bei den Methoden der Gesichtserkennung geht es um eine Möglichkeit der Identifizierung des Menschen. Andere Analysemethoden, von denen wir noch hören werden, beschäftigen sich damit, die Informationen im Gesicht für alle möglichen Zwecke, auch kommerzielle, zu entschlüsseln. Der vordere Teil unseres Kopfes steht im Fokus vielerlei Interessen und fasziniert seit Jahrtausenden den inneren Teil des Kopfes vieler Philosophen, Künstler, Forscher. Deswegen widmet das Dresdner Hygienemuseum dem Gesicht eine eigene Ausstellung, die Grit Krause für uns besucht hat.
Können Sie mir Ihr Aussehen kurz beschreiben? Wie sehen Ihre Haare aus? Welche Haarfarbe haben Sie?
Haben Sie ein eher längliches oder ein eher rundliches
Haben Sie ein Gesicht? Eher matt?
Solche Fragen, wie sie sich eine blinde Frau an einer der Hörstationen in der Schau stellt, spielen in unserem Alltag kaum eine Rolle. Das Gesicht ist für uns so alltäglich, dass man dessen Details nur selten wahrnimmt. Dabei ist es doch elementarer Bestandteil unserer Existenz, denn für das Miteinander der Menschen spielt das Antlitz eine immense Rolle. In der Ausstellung, in der die Besucher Gesichtern in Form von Artefakten begegnen, geht es somit darum, sagt Kuratorin Katrin Meyer,
dass man Gesichter im täglichen Umgang ja eigentlich immer als lebendige erlebt, aber dass sie uns zugänglich werden über Bilder und dass die Arbeit am Bild, am Menschenbild letztendlich eng zusammenhängt mit Artefakten, die eine der ältesten Topoi sind in unserer Kulturgeschichte. Also das Gesicht, seine Modellierung, seine bildliche Darstellung, das begleitet uns schon seit Jahrtausenden.
Das erste von vier Kapiteln widmet sich denn auch dem Gesicht als Gestalt und den Auftakt bildet eine Büste von Sokrates aus dem 3. Jahrhundert. Ein Ärgernis für Physiognomiker, also für diejenigen, die versuchen, aus dem Äußeren eines Menschen auf seine Charakterzüge zu schließen, soll der griechische Philosoph gewesen sein, erzählt Katrin Meyer.
Denn Sokrates war ein großer Geist, ein großer Denker, aber von Angesicht ist überliefert, dass er hässlich gewesen sein soll, dass er eben nicht attraktiv gewesen sein soll und sich auch nicht geschert hat um Moden seiner Zeit. Also eigentlich war das glatt rasierte Gesicht da angesagt. Er hat sich einen Bart stehen lassen, lange Haare. Und ein Physiognomiker war zu seiner Zeit, das überliefert, dort und hat gesagt, ja, das ist ein Lüstling, das ist jemand, der undiszipliniert ist, der wild ist und ungebremst. Und Sokrates hat darauf eben gesagt, ja, diese Anlagen habe ich, aber ich habe mich dagegen entschieden.
Selbst wenn diese Charakterlehre heute überholt scheint, so unterwerfen wir uns doch nach wie vor Normen und Moden, wenn wir unser Gesicht gestalten. Sei es mit Cremes, Puder und Schminke, sei es mit Hilfe der plastischen Chirurgie oder aber auch mit Mitteln der Bildbearbeitung. Ein zweiter Teil der Schau widmet sich dem Mienenspiel und wie man bis heute versucht, Gesichtsausdrücke zu verstehen und ihnen Emotionen zuzuordnen. Das Spektrum reicht dabei von historischen Zeichnungen bis hin zu aktuellen Softwareentwicklungen. Besucher haben hier sogar die Chance, sich an einem Forschungsprojekt vom Exzellenzcluster Bildwissen Gestaltung der Humboldt-Universität Berlin zu beteiligen, am sogenannten Mimic Explorer.
Man stellt sich dann hier dran, das sieht aus wie so eine Spielkonsole so aus den 90er Jahren und da wird zum Beispiel gefragt, was würdest du sagen, wie sieht ein betroffenes Gesicht aus? Und dann gibt es halt hier so Drehregler oder wie ein so Mischpult, so Schaltregler. Und dann kann man hier, wenn man die nach oben und nach unten dreht, jeweils eben das digitale Gesicht auf dem Bildschirm so verändern, bis man meint, okay, jetzt habe ich das betroffene Gesicht zum Beispiel gefunden. Jetzt drücke ich sozusagen auf den Ergebnisknopf und dann geht das eben, wie gesagt, ein in diese Datenbank zur Erforschung letztendlich der Wahrnehmung von Mimik.
Damit ist das Deutsche Hygienemuseum mit seiner Ausstellung wieder am Puls der Zeit, auch was die Techniken der Gesichtserkennung betrifft. Ins Auge fällt hier das künstlerische Experiment Cloudface. 36 Wolkenbilder, in denen, wenn auch nicht in allen, der Besucher Gesichter zu erkennen glaubt.
Tatsächlich aber hat das koreanische Künstlerduo Shin Seung-bak, Kim Jong-hun eine Kamera auf Wolken gerichtet, hat sie verbunden mit einem Gesichtserkennungsalgorithmus, der so programmiert war, dass immer, wenn in einer Wolke ein Gesicht erkennbar war, die Kamera ausgelöst hat. Und das deutet schon darauf hin oder erzählt uns eben, wie Computer Gesichter wahrnehmen. Für den Computer ist es erstmal egal, ob das eine Wolke ist oder ein Blätterfeld oder was auch immer. Das Muster sagt in dem Moment Gesicht, denn es ist reine Mustererkennung, die da abläuft.
Ein Gesicht ist eben doch mehr als nur Punkt, Punkt, Komma, Strich. Und davon bekommt der Besucher am Ende der Ausstellung in einer Art Porträtgalerie noch einmal einen Eindruck. Mit Renaissance-Gemälden, Fotografien bis hin zu den inflationären Selfies wird hier letztlich vor Augen geführt, wie vielgestaltig und wandelbar unser Gesicht ist.
Grit Krause über die Ausstellung Das Gesicht, eine Spurensuche zurzeit im Hygienemuseum in Dresden. Porträts sind nur ein kleiner Teil der Ausstellung, aber den wollen wir uns jetzt noch einmal rauspicken mit Professor Sigrid Weigel, Kulturwissenschaftlerin und ehemalige Direktorin des Zentrums für Literatur- und Kulturforschung in Berlin. Sie hat die Ausstellung auch mit konzipiert. Guten Tag, Frau Weigel.
Ja, guten Tag.
Jetzt haben wir eben gehört, Porträts aus der Renaissance spielen auch eine Rolle. Ging es denn in dieser Zeit um die tatsächlich realistische Abbildung des eigenen Gesichts?
Wir verdanken dem der Einführung oder der Erfindung des autonomen Porträts in der Renaissance die Idee der Individualität und der Persönlichkeit. Aber wie die Menschen, die dort porträtiert worden sind, tatsächlich ausgesehen haben, wissen wir ja gar nicht. Denn wir kennen sie nur über die Malerei, über die Porträts, die ihnen durch die Kunstgeschichte überliefert sind. Und es ist aber klar, dass die Einführung dieses Porträts gebunden war an soziale Bedingungen. Es waren überwiegend eben Standespersonen, das heißt eine kleine soziale Gruppe, die Porträts in Auftrag gegeben hat. Bei Malern, die dafür bezahlt worden sind. Zum Teil waren es Hofmaler auch, wenn es um höfische Persönlichkeiten ging.
Dazu gehörten dann häufig auch Insignien der Macht, die mit auf dem Bild sein mussten. Aber was passierte denn im Gesicht oder was sollte das Gesicht ausdrücken, das gemalte Gesicht, damit die Position sich auch widerspiegelt in dem Porträt?
Wir denken ja heute, wenn wir, also Sie haben das ja auch zitiert, das Gesicht ist die Seele sozusagen des Menschen oder das Fenster zur Seele. Ich habe ja dem Hygienemuseum eben gerade eine Ausstellung vorgeschlagen, nicht zum Porträt. Dazu gab es ja sehr viel in den letzten Jahren, sondern zum Gesicht, das eben heute in ganz anderen Bildformaten gezeigt wird. Dass wir aber das Porträt mit aufgenommen haben, hängt damit zusammen, dass das Porträt unser Bild vom Gesicht natürlich sehr stark geprägt hat. Und mir ist aufgefallen, ein ganz starker Kontrast oder auch ein Widerspruch, den ich auch thematisiere in der Ausstellung, nämlich, dass die heutigen, insbesondere auch die digitalen Erkennungsinstrumentarien ja immer mit der bewegten Mimik arbeiten. Also sie benutzen die Mimik, das ist die bewegte Gesichtsmuskulatur, als Zeichen für Gefühle. Und wenn Sie in den Gemälden, also in den gemalten Porträts nach bewegter Mimik suchen, werden Sie nicht sehr fündig werden. Und das hat mich interessiert. Also die Malerei hat eine ganz andere Art entwickelt, Gemütsbewegungen darzustellen als das bewegte Gesicht. Mhm. Es ist, also die Mona Lisa ist gleichsam ein Ausnahmefall, die deshalb so berühmt wird, das Lächeln der Mona Lisa. Aber wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie, dass die Mundwinkel nur ganz leicht angehoben sind. Während die heutigen Gesichtserkennungsprogramme ganz stark operieren immer mit angehobenen Mundwinkeln. Also angehobene Mundwinkel ist eigentlich das Einzige, was die sogenannten Emotion Detection Apps wirklich erkennen. Und das Bildformat, was die Malerei entwickelt hat, ist interessant, weil es immer ein Dreiviertelgesicht ist, in dem uns das Modell aber in die Augen schaut. Also es ist eigentlich der Entwurf einer vis-à-vis Konstellation, einer Konstellation Angesicht zu Angesicht. Und das ist eigentlich die Erfindung des menschlichen Gesichtes oder die Erfindung des Bildes für das menschliche Gesicht, weil ich davon ausgehe, dass der Körperteil, den wir Gesicht nennen, zum Angesicht eigentlich erst dadurch wird, dass er auch angeblickt wird. Also dass es Blick und Gegenblick gibt.
Das sind jetzt die beauftragten Porträts. Wie ist es denn bei den Selbstporträts der Maler? Findet da Mimik mehr statt?
Nein, auch nicht. Also es gibt zwar natürlich einige wenige Beispiele, in denen zum Beispiel Dürer hat einen Greisen im Zorn gezeichnet oder er hat auch eine lachende Dirne gezeichnet. Das sind aber Gesichter, die sehr, sehr leicht zur Karikatur werden. Und schon Alberti hat in seinen Essays über die Malerei den Malern empfohlen, sie sollten darauf verzichten, lachende Gesichter zu malen, weil die sehr leicht zur Fratze werden oder weil man auch Lachen und Weinen dann sehr schlecht unterscheiden kann. Und das hängt damit zusammen, dass die stillgestellte Mimik eben leicht zur Fratze wird. Und die Selbstporträts sind insofern interessant, weil sie im Grunde, das sind ja keine Auftragsarbeiten, sondern Arbeiten, in denen sich die Künstler auseinandersetzen mit sich selbst, aber natürlich auch mit dem Versuch, ein Individuum zur Darstellung zu bringen. Das ist gleichsam der Blick in den Spiegel mit den Mitteln der Malerei. Und es gibt auch in der frühen Porträtkunst die Darstellung dieser Situation, also der Blick in den Spiegel und das Gemälde, das entsteht durch eine Künstlerin oder einen Künstler. Das ist ja eine sehr komplexe Konstellation.
Das Porträt ist das Gesicht in der Kunst. Professor Sigrid Weigel, Kulturwissenschaftlerin in Berlin, herzlichen Dank. Die Verletzungen des Gesichts stehen im Mittelpunkt des preisgekrönten Romans »Wir sehen uns dort oben« von Pierre Lemaitre. 1918 im Ersten Weltkrieg wird Soldat Albert von einer Kugel getroffen. Ein anderer Soldat, Edouard, rettet den verschütteten Albert und wird selbst von einem Granatsplitter im Gesicht erwischt. Nun muss Albert für ihn da sein.
Eine bizarre Szene mitten in der Nacht. Edouards Blick, so intensiv, so vielsagend in diesem ausgehöhlten, geschwollenen Gesicht, nackt von einer wahnhaften Intensität, zum Fürchten. Albert war entsetzt. Edouard malt große, ungeschickte Buchstaben in sein Heft. Das Schreiben fällt ihm schwer. »Du willst also nicht zurück nach Paris?« »Das ist doch normal«, erklärt Albert. »Am Anfang hat man keine Lust, dass sie einen in diesem Zustand sehen. Wir schämen uns alle ein bisschen, das ist immer so. Aber deine Eltern lieben dich.« Und sie werden nicht aufhören, dich zu lieben, nur weil du im Krieg verwundet worden bist. Da musst du dir keine Sorgen machen. Am Vormittag, als Edouard umgezogen und gefüttert werden soll, gebärdet er sich erneut wie wild. Albert macht es genauso, wie man es ihm gezeigt hat. Mit einem Gummiröhrchen, das er an der Speiseröhre ansetzt, und einem kleinen Filter, führt er die Nahrung langsam ein, damit der Magen nicht rebelliert. Das Gesicht ist wie eine Höhle, ohne Mund, ohne Wangen. Nur ein Blick, in dem eine so wahnsinnige Glut ist, dass es einem durch und durch geht.
Dramen im Ersten Weltkrieg. Die Geschichte der Soldaten Albert und Edouard gehen noch weiter gleich. H2 der Tag. Der Wunsch ist seit Menschengedenken da und wird ewig bleiben. Im Gesicht des Gegenübers lesen können. Was fühlt dieser Mensch? Was denkt er? Und vor allem die Konsumgüterindustrie möchte in Gesichtern die Antwort auf noch eine Frage finden. Was will dieser Mensch vielleicht kaufen? Dazu werden Gesichtserfassungsmethoden getestet, die es möglich machen, Werbung noch zielgruppengenauer zu platzieren. Andreas Heigen hat sich angeschaut, wie das geht.
Ein Realmarkt in Dreieich bei Frankfurt. Im Kassenbereich des Marktes hängen Bildschirme von der Decke runter. Die Kunden bekommen Werbefilme angezeigt. Schaut man nun aber ganz genau hin, sieht man, dass auf jedem Bildschirm noch ein kleiner schwarzer Kasten sitzt. Eine Kamera. Die Kameras beobachten sozusagen die Gesichter der Kunden. Wenn nun jemand auf die Werbung schaut, fängt das System an zu analysieren. Ist der Kunde ein Mann oder eine Frau? Wie alt ist der Kunde ungefähr und wie lange schaut der Kunde auf dem Bildschirm? Diese sogenannten Metadaten sollen helfen, die Werbung im Markt an die Kunden anzupassen. So zumindest die Idealvorstellung. Betrieben wird das Testsystem im Realmarkt von der Echeon AG aus Augsburg. Der Unternehmenssprecher der Echion AG, Andreas Braun, erklärt, was man mit diesen Metadaten zum Beispiel machen kann.
Alle Kameras ermitteln in Sekundenschnelle die Anzahl der Kunden, ob diese in der Mehrzahl männlich oder weiblich sind. Aufgrund dieser Mehrheitsverhältnisse kann das System entscheiden, ob der nächste Spot für Frauen oder Männer gezeigt wird.
Vereinfacht könnte man also sagen, ob Autowerbung oder Blumenwerbung angezeigt wird. Im Moment befindet sich das System laut Real noch in der Testphase. In Deutschland wurden dafür 40 Märkte ausgesucht, davon sind 3 in Hessen. Aber was halten die Realkunden eigentlich selbst davon, dass sie von Kameras beobachtet und analysiert werden?
Überhaupt nichts. Das ist man ja schon gewöhnt vom Internet, darüber ärgert man sich auch. Und hier ist das nochmal ein neues Level und es ist eigentlich kein Vorteil für den Kunden, sondern nur für den Markt.
Grundsätzlich eine ganz tolle Sache. Neue Technik gefällt mir gut, begrüße ich. Und alles, was ich an Infos kriegen kann, an eine Kasse oder sonstiges, nehme ich gerne auf.
Ich halte davon nichts. Ich fühle mich da so ein bisschen verfolgt und überwacht.
Doch ob sich die Menschen im Real verfolgt und überwacht fühlen, spielt im Sinne des Datenschutzes keine Rolle. Hier sei man auf der sicheren Seite, meint zumindest der Pressesprecher von Real, Markus Jablonski.
Die aufgenommenen Bilder werden rein automatisch ausgewertet und dann sofort wieder verworfen. Es werden also keine personenbezogenen Bilder gespeichert. Und das System weiß auch zu keinem Zeitpunkt, welche Person tatsächlich vor dem Bildschirm steht. Es entstehen folglich auch keine personenbezogenen Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes.
Die Software, die für die Gesichtserkennung benutzt wird, heißt AdPack. Laut Real sei dieses Programm bereits datenschutzrechtlich geprüft worden und als unbedenklich erklärt worden. Doch was will Real mit der neuen Technik überhaupt erreichen? Noch sei das System in der Testphase. Markus Jablonski nennt zunächst keine konkreten Ziele.
Real stellt lediglich der Firma Echion AG aus Augsburg die Möglichkeit zur Verfügung, eine Blickkontakterfassung von Werbebildschirmen im Kassenbereich zu testen. Das Unternehmen Real selbst hat überhaupt keinen zusätzlichen Mehrwert dadurch.
Die Kunden bekommen jedenfalls nicht viel mit von den Testläufen im Markt. Denn wirklich zu erkennen sind die Kameras an den Werbebildschirmen nicht. Lediglich ein Schild mit der Aufschrift »Dieser Markt wird videoüberwacht« am Eingang gibt einen Hinweis. Letztlich bleibt abzuwarten, wie sehr die Kunden im Supermarkt in Zukunft analysiert und mit gezielter Werbung konfrontiert werden. Im Zweifel kann der Kunde ja selbst entscheiden, wo er einkauft, wenn er sich dann plötzlich zu Gläsern vorkommt.
Andreas Heigen über Gesichtsanalyse zu Werbezwecken. Es wäre interessant zu sehen, was der Werbebildschirm zeigt, wenn man vor die Kamera eine der Karikaturen von Frank Hoppmann halten würde. Welche Kaufbedürfnisse würden wohl einem Frank-Walter Steinmeier mit überdimensionalem Doppelkinn oder einem Wolfgang Schäuble mit den Ohren von Meister Yoda aus dem Star-Wars-Universum unterstellt? Frank Hoppmann, Porträtzeichner und Karikaturist, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Die Porträtmaler der Renaissance waren ja gemeinhin darauf aus, weil es ihr Auftrag war, das zu porträtierende Subjekt von den besten Seiten zu zeigen. Worin gleicht denn die Arbeit des Karikaturisten dieser Herangehensweise?
Es ist eigentlich grundsätzlich unterschiedlich. Bei mir geht es nicht unbedingt darum, die Porträtierten von ihrer besten Seite zu zeigen. Eher im Gegenteil. Also ich würde mich auch als satirischer Zeichner betiteln und da geht es doch eher darum, auch manchmal Missstände aufzuweisen. Es geht ja in der Satire allzu oft um Ungerechtigkeiten und so weiter. Und als ich damit angefangen habe, das war wirklich tatsächlich in der Schule und da habe ich gemerkt, man kann sich doch tatsächlich mit Zeichnerei wehren. Ich habe Lehrer gezeichnet.
Es geht ja ums Gesicht bei Ihren Zeichnungen. Deswegen haben wir Sie auch jetzt angerufen. Wie gehen Sie denn ran in diese Gesichter oder an die Persönlichkeiten, die Sie sich dann vornehmen? Nehmen wir mal zum Beispiel Donald Trump, der ja jetzt auch in der Ausstellung im Karikaturamuseum eine Rolle spielt. Wie haben Sie sich den vorgenommen? Also setzen Sie sich dahin und zeichnen los aus dem Kopf oder machen Sie sich wirklich die Mühe der Analyse?
Selbstverständlich. Also das ist ein sehr langer Prozess eigentlich. Die Vorgehensweisen sind oft auch unterschiedlich, aber ähneln sich zum Teil. Also es beginnt tatsächlich auch oft so, dass ich ohne Fotomaterial arbeite und erstmal so eine Art von Phantomzeichnung mache, was ich noch so im Hinterkopf habe. Denn es ist ja nun mal so, dass ich ein Bild vor Augen habe, welches nicht konkret ist, aber ich habe ja irgendwie so ein emotionales und so ein arges Bild von dieser Person, die ich mir vornehmen will, vor Augen, und das versuche ich aus Bild zu bringen. Und dann ist es ganz sinnvoll, habe ich gemerkt, das erstmal ohne Fotomaterial zu machen, weil ich muss ja Fotovorlagen benutzen, die Leute kommen ja nicht zu mir nach Hause. Und dann mache ich erst Phantomzeichnungen, dann nehme ich mir Bildmaterial, ganz viel aus vielen Perspektiven und so weiter, also dass ich bestimmt 20, 30 Fotos habe. Und dann geht die Skizzenarbeit los und dann nehme ich wieder Fotos oder gucke mir Interviews, Filme an. Und irgendwann habe ich dann das Gefühl, also das ist dann irgendwie wie so ein Aha-Erlebnis, wo ich denke, so, jetzt habe ich diese Person irgendwie für mich beschrieben, also dass sie sich dem Bild, was ich im Kopf habe, dass das so ähnelt. Also manchmal beschreibe ich mich auch als Panzerknacker, so eine Art, also dass ich da versuche, irgendwie so die Fassade zu knacken, und wenn ich dann das Gefühl habe, dann mache ich das, dann ziehe ich das groß auf, das Bild.
Also da ist wieder dieses Thema, die Persönlichkeit hinter dem Gesicht, die muss sich auch in ihren Zeichnungen im Gesicht spiegeln.
Absolut, ja.
Aber wenn wir jetzt Donald Trump uns anschauen, ich beschreibe es mal so ein bisschen, ein Betrachter hat ihn als flunderähnlich bezeichnet, was Sie da gezeichnet haben. Ihm entgleist das Gesicht, also mit einer Masse von Haut und Doppelkinn nach unten. Es ist schief, er hat was Tierisches, sehr zerzauste Haare. Aber man schaut dahin, es ist grotesk, es ist wild, aber man erkennt trotzdem sofort, es ist Donald Trump. Welche markanten Gesichtszüge fischen Sie sich oder haben Sie sich in dem Fall vielleicht auch rausgefischt, um zu sagen, daran erkennt ihn auf jeden Fall jeder?
Erst einmal freue ich mich natürlich, wenn Leute die Person auch wiedererkennen. Also es ist auch ein Anspruch von mir, aber nicht unbedingt zwingend notwendig. Jeder hat ja eine andere Wahrnehmung, aber wie Sie auch sagen, es gibt ja doch Merkmale, dass alle Leute dann auch auf der Straße Leute wiedererkennen. Und bei mir ist das dann so bei den Zeichnungen. Also irgendjemand hat mal geschrieben, das würde sich in meinen Porträts so ein bisschen verhalten wie beim Jazz. Also es gibt so ein Thema, und das sind dann in dem Fall sicherlich gewisse Abstände zwischen Augen sind wichtig. Eine gewisse Proportion, die sind ganz wichtig für eine Wiedererkennbarkeit. Aber dann fängt er an rumzududeln und zu improvisieren. Und das sind dann so andere Hautpartien wie Backen oder Hälse oder vielleicht auch Ohren und Frisuren, was bei Trump natürlich sehr spannend ist. Aber dann versuche ich auch, um das jetzt mal das Beispiel zu übernehmen, auch immer wieder zum Thema zurückzukommen, um dann halt diese Erkennbarkeit dann auch rüberzubringen.
Es hat was Tierisches, sowohl dieses Trump-Porträt oder die Karikatur, als auch andere ihrer Zeichnungen, ihrer Bilder, die zu sehen sind. Also es ist zum Beispiel Martin Schulz auch von anderen Betrachtern in die Nähe einer Kröte gerückt worden. Angela Merkels Darstellung hat so eine Art Schweinenacken. Sehen Sie das Tier im Menschen, auch im menschlichen Gesicht?
Ja, zum Teil sicherlich. Jetzt, also in den Beispielen, die Sie jetzt aufgeführt hatten, nicht unbedingt. Also manchmal mache ich das bei Zeichnungen, dass sie sogar auch was konkret Animalisches rüberkommt, dass dann irgendwie die Hände Pfoten ähneln oder so und sicherlich auch das Gesicht einem gewissen Tier zugespielt werden könnte. Das ist aber nicht unbedingt meine Herangehensweise, dass ich jetzt sage, oh, der und der sieht aus wie ein Äffchen oder wie ein Hund, und dann versuche ich das wirklich auf die Spitze zu treiben, den wie ein Hund aussehen zu lassen. Nee, das passiert dann, das entwickelt sich. Aber grundsätzlich ist das so eine Sache, sowas Tierisches im Menschen zu sehen, also das beobachtet man, denke ich, grundsätzlich bei allen Menschen.
Sie haben, Herr Hoppmann, früher als Illustrator gearbeitet, aber auch als Gerichtszeichner für Zeitung und Fernsehen. Ich denke, das ist ja sicher eine sehr gute Schule, um Gesichter beobachten zu lernen. Ist Ihnen da vielleicht auch das ein oder andere Mal der Stift schon so ein bisschen ironisch ausgerutscht?
Ja, definitiv. Das passierte dann immer wieder. Es war nicht irgendwie so, dass ich es unbedingt wollte, aber es war fast zwanghaft, dass der ein oder andere Angeklagte oder Richter dann doch übertrieben wurde und leicht verzerrt. Auch so, dass ich da schon von irgendwelchen Anwälten einen Kommentar bekommen habe. Das wäre ja jetzt auch eine Beleidigungsklage wert.
Aber erkennt man denn, wenn man da so zuschaut, dabei sitzt, an den Gesichtszügen zum Beispiel das Böse?
Das kann passieren. wenn man einen Prozess, und das habe ich im Studium wirklich sehr, sehr häufig gemacht, einen Prozess sehr, sehr lange begleitet habe, über Wochen teilweise, und wo dann wirklich so ein richtig klassischer Axtmörder auf der Anklagebank sitzt, und wenn man den jetzt als das Böse hinstellen wollte, dann kann das durchaus passieren, dass man da was Böses erkennt. Denn gerade über diesen Zeitraum ist das nicht immer so einfach für den Angeklagten, so dieses Pokerface zu wahren oder die Gleichgültigkeit zu wahren oder eine gewisse Langeweile, weil man beobachtet gerade vor Gericht dann auch so Situationen, dass Angehörige reinkommen und da spielen dann auch wieder sehr große Emotionen und sehr viele Emotionen eine Rolle. Und dann wird so eine Fassade auch oft abgebaut.
Das Gesicht vor Gericht und in der Karikatur. Frank Hoppmann, Porträtzeichner und Karikaturist, vielen Dank. Bis zum 3.12. läuft die Ausstellung mit Promis und Tieren von Frank Hoppmann im Frankfurter Karikatura-Museum. Unverkennbar, was Gesichter verraten, der Tag in H2 Kultur. Blättern wir weiter im Roman von Pierre Lemaitre, der sich mit den Verletzten des Ersten Weltkrieges beschäftigt. Nachdem er seinen Freund Albert gerettet hatte, wurde das Gesicht des Soldaten Edouard von einem Granatsplitter zerstört. Wie kann man ihm jetzt noch helfen?
Erst seit kurzer Zeit erlaubte man Edouard, sich im Spiegel anzusehen. Für die Krankenschwestern und Ärzte, die einen Verwundeten wiederhergestellt hatten, dessen Gesicht nichts als eine riesige, blutende Fleischwunde gewesen war, in der nur noch das Gaumenzäpfchen, der Eingang zur Luftröhre und eine wie durch ein Wunder heil gebliebene obere Zahnreihe übrig geblieben war, für sie alle war das Bild, das Edouard jetzt abgab, durchaus ermutigend. Obgleich sich ihr Optimismus recht schnell in Luft auflöste, angesichts der Reaktion der Männer, die das erste Mal mit dem konfrontiert wurden, was aus ihnen geworden war. Man hatte Edouard mechanotherapeutische Zahnspangen gezeigt, Gipsköpfe, an denen stählerne Gebilde befestigt waren, alle Arten von mittelalterlich anmutenden Vorrichtungen, die als der letzte Schrei in der Orthopädieforschung galten. »Aha«, dachte Edouard, »übergebt einem Militärarzt einen Typen, dessen Gesicht von anderen Militärs vollkommen zerschmettert wurde«, und der macht aus ihm ein präsentables Monster. Edouard sah sich den aufgedunsenen Brei lange an, indem er, wie hinter einem Schleier, die verlorenen Züge des Gesichts wiedererkannte, das mal seines gewesen war. Die übereinander geschobenen Fleischschlappen formten große milchweiße Kissen. Mitten im Gesicht der Krater, teilweise kaschiert durch die Streckungs- und Umschichtungsarbeiten am Gewebe. Er war kleiner als zu Beginn, aber noch genauso rotglühend. Man hätte Edouard für einen Schlangenmenschen aus dem Zirkus halten können, der es geschafft hat, seine Wangen und den gesamten Unterkiefer zu verschlucken, die Sache dann aber nicht wieder rückgängig machen kann. »Nein«, schrieb er einfach in großen Buchstaben in sein Konversationsbuch, »ich bleibe so, wie ich bin.«
Der Mann ohne Gesicht im Roman »Wir sehen uns dort oben« von Pierre Lemaitre, H2 der Tag. Das Berliner Pilotprojekt zur Gesichtserkennung war der Ausgangspunkt unserer Sendung. Jetzt haben wir einiges gehört von der Faszination, Betrachtung und Darstellung des Gesichts in der Kunst von der Renaissance bis in die Karikatur heute und landen nun wieder in der digitalen Welt. Das, was sich Tüftler im Silicon Valley gerade ausdenken, geht nämlich über die Gesichtserkennung weit hinaus. Das Gesicht soll analysiert, Gemütsregungen erkannt werden, auch bei ganz alltäglichen Verrichtungen.
Für Moda Alaoui ist die Autoindustrie derzeit am spannendsten. Sein Start-up Iris hat Software entwickelt, die Autounfälle vermeiden kann. Sie analysiert das Gesicht des Autofahrers, und zwar ständig. Außerdem überwacht eine USB-Kamera wichtige Körperfunktionen, wie zum Beispiel den Herzschlag.
Heart rate from a regular USB camera, if you would.
Wir überwachen den Blutfluss und die Körpertemperatur. Dadurch können wir jede Veränderung der Gesichtsmimik vorhersagen.
When a person would make a next tick of their face.
Alaoui und sein 16-köpfiges Startup aus Palo Alto im Herzen des Silicon Valley arbeiten derzeit vor allem mit Automobilherstellern zusammen. Denn ihr System erkennt, wenn der Autofahrer erste Anzeichen von Müdigkeit entwickelt. Unsere Technologie ahmt dabei menschliches Verhalten nach, wenn es ein Gesicht oder einen Gesichtsausdruck analysiert. Die Software von Iris ist der menschlichen Analysefähigkeit jedoch deutlich überlegen, weil sie schneller und genauer arbeitet als ein Mensch. Dazu unterhält das Unternehmen nach eigenen Angaben die größte Datenbank mit Gesichtsausdrücken weltweit. Das Silicon Valley Startup steht für einen Industriezweig, der in den kommenden Jahren stärker Einzug in unser Leben halten wird, als uns vielleicht bislang bekannt oder gar lieb sein mag. Selbst mit unseren Mobiltelefonen ist Gesichtserkennung heute machbar. Ein weiterer Einsatzbereich: Flughäfen oder Großveranstaltungen. Die neuesten Sicherheitssysteme, erzählt Alawi, könnten innerhalb weniger Sekunden verdächtige Personen identifizieren. Wenn sie zum Beispiel die Augen ruckartig bewegen und kaum erkennbare negative Emotionen zeigen, so etwas kann ein Mensch gar nicht analysieren. Diese Mikrogesichtsausdrücke passieren innerhalb einer 15. bis 25. Sekunde. Der Einsatz von Gesichtserkennungskameras wird in den nächsten 5 Jahren explodieren, sagt Alawi. Sie werden versteckt oder öffentlich eingesetzt. Die Hardwarekosten für diese Geräte, vor allem Linsen und Prozessoren, werden deutlich sinken. Das werde den Einsatz beschleunigen, ob wir nun wollen oder nicht. Diese Kameras werden für uns alltäglich werden und dort, wo es sie gibt, wird intelligente Software auf ihnen laufen. Sie analysieren die Welt und sie konzentrieren sich auf 3 Objekttypen: Menschen, Orte und Dinge.
People, places and things.
Der Chef von Iris betont, dass durch den Einsatz der Technologie unser Leben einfacher werde. Digitale Assistenten wie Echo von Amazon oder Google Home könnten dann unsere Gemütszustände analysieren und ihre Dienste anpassen und adäquate Vorschläge unterbreiten. Schon heute würden gerade junge Menschen tausende Fotos und Videos von sich ins Internet hochladen. Das mache die Einführung dieser neuen Technologie leichter, sagt Alawi. Die Vorteile der Technologie werden die Datenschutzbedenken bei Weitem überwiegen. Für mich gibt es da keinerlei Zweifel, dass Gesichtserkennungskameras im öffentlichen Leben bald zum Alltag gehören werden.
Markus Schuler über die Möglichkeiten, zum Beispiel bei Autofahrern im Gesicht Emotionen und Befindlichkeiten zu erfassen. Ein Startup im Silicon Valley rechnet mit einem großen Geschäft damit. Gesichter werden erfasst, Gesichter werden analysiert und Rückschlüsse werden gezogen auf den ganzen Menschen. Riesige Mengen an Analysematerial kommen zusammen, weil Millionen Menschen Gesicht zeigen, ihre Gesichter mit all dieser Aussagekraft ganz freiwillig und ohne jeden Gesichtserkennungsversuch online stellen. Keine Homepage, kein Account im sozialen Netzwerk, ohne Profilbild. Dr. Ulla Autenried vom Seminar für Medienwissenschaften an der Uni Basel hat über die Selfie-Kultur geforscht. Guten Tag, Frau Autenried.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Dass Leute Fotos von ihren Gesichtern online stellen, das macht die Entwicklung von Analyseinstrumenten leichter, das haben wir gehört. Sicher ist das nicht die primäre Motivation der Nutzer von den sozialen Netzwerken, aber sie nehmen das in Kauf. Was treibt sie denn an, ihr Gesicht der ganzen Welt zu zeigen? Man könnte ja auch die Füße, den Hund oder den Garten für das Profilbild nehmen.
Das könnte man, auch das tun einige, das darf man hier nicht außer Acht lassen. Wenn Sie es aber überlegen, was ist das, was mich auszeichnet? Worüber transportiere ich meine Individualität und meine Persönlichkeit am besten? Dann ist es letztlich doch das Gesicht, was letztlich natürlich auch der Grund ist, warum wir das Gesicht für unsere Personalausweise, für unsere Reisepapiere, für unsere Identitätsdokumente im ganz Allgemeinen verwenden. Auch da könnten wir ja einfach einen Fingerabdruck einscannen, wie auch immer. Aber es ist immer das Gesicht, das letztlich dafür sorgt, dass wir wiedererkennbar werden und was doch unsere Persönlichkeit am signifikantesten nach außen auch kommuniziert.
Das Gesicht bleibt also zentral, aber diese Selfies gehen ja eigentlich mittlerweile weit über das Gesicht hinaus. Also die Leute dokumentieren damit, wo war ich, was esse ich, mit wem bin ich zusammen. Ist denn das eigene Gesicht auch trotzdem noch so wichtig dabei?
Das ist ja letztlich der Kern dessen, was wir unter Selfie verstehen. Das muss nicht zwangsläufig das Gesicht sein, aber es ist doch das Selbst, das in irgendeiner Art und Weise drin vorkommt. Es ist relativ schwierig, mit Füßen positive wie negative Emotionen zu zeigen. Und wenn ich zeigen möchte, oh, ich war in Paris, ich hatte ein tolles Essen, ich hatte einen tollen Abend, dann kann ich das über mein Gesicht, über Mimik und Gestik natürlich in einem ganz anderen Ausmaß tun, als ich das jetzt über strahlende Füße machen könnte.
Und auch die Inszenierung des Gesichts, also auch digitale Bildbearbeitung dabei oder beim Fotografieren, das geht ja mittlerweile auch mit den Handys auch schon oder danach?
Auch da ist natürlich die Frage, wo setze ich eigentlich Bearbeitung an? Letztlich ist ja jeder Winkel, den ich auswähle, jede Lichtgebung, die dabei eine Rolle spielt, schon eine Form von ja, Inszenierung oder auch Bearbeitung auf einer gewissen Art und Weise. Hinzu kommen dann noch die ganzen Filtermöglichkeiten, sei es auf Instagram, auf Snapchat. Jedes Handy hat inzwischen selbst schon diverse Apps automatisch integriert, in denen ich meine Fotos bearbeiten kann. Also es ist natürlich eine Möglichkeit, die inzwischen sehr stark verbreitet ist, auch stark benutzt wird. Es gibt ganze Apps, die mit denen Sie eine Art Make-up auf Ihrem Gesicht nachträglich integrieren können. Also die Ästhetisierung des Selbst ist natürlich etwas, das auch immer mehr vorangetrieben wird und immer größere Möglichkeiten offenbart.
Aber das Gesicht bleibt ein zentraler Teil der Selbstinszenierung in dieser digitalen Welt, Frau Autenried. Jetzt war der Ausgangspunkt unserer Sendung ja das Pilotprojekt zur Gesichtserkennung zu Fahndungszwecken in Berlin. Das wird ja sehr kontrovers auch diskutiert. Könnte man jetzt sagen, wenn diese gerade auch jüngere Generation, aber nicht nur, auch alles online stellt, ihre Gesichter postet, wo immer es geht, dann ist es doch auch egal, ob der Staat in so einem Projekt oder vielleicht später auch flächendeckend die Gesichter eben auch scannt?
Das würde ich anders sehen. Ich denke, ganz zentral ist immer auch der souveräne User letztendlich oder die souveräne Userin. Und wenn ich mit der Intention ein Foto online stelle, dass meine Freunde es sehen, dass meine Bekannten es sehen und entsprechend kommentieren, entsprechend liken, wie auch immer, dann ist es etwas anderes, wenn sich jemand dieses Bild aus einem Kontext reißt und für vollkommen andere Zwecke entfremdet letztlich.
Na, es geht ja bei dem Pilotprojekt oder auch bei diesen Fahndungsvorhaben nicht darum zu entfremden oder zu nutzen, sondern eben Terroristen, andere Straftäter zu entdecken und handeln zu können.
Das stimmt, aber gleichzeitig habe ich ja eine Dekontextualisierung meines Bildmaterials und eine Zusammenführung von ganz verschiedenen Bildquellen, die ich so nicht intendiert habe. Dass der Staat es gegen den Kampf oder für den Kampf gegen Terrorismus nutzt, ist das eine, aber das ist natürlich nur ein Aspekt, das lässt sich dann natürlich erweitern für alle möglichen Formen der Überwachung, etwas dramatisch ausgedrückt. In dem Moment, wo diese Bildüberwachung über sämtliche Portale geht und der Staat sich den rechtlichen Zugriff darauf einfordert, verliere ich ja letztlich meine eigene Handhabe oder meine Souveränität über diese Daten.
Das heißt, ich kann nicht mehr irgendwas löschen, ich kann es nicht mehr in einen bestimmten Kontext stellen, sondern es wird von anderen in Kontext gestellt, natürlich auch von Leuten mit kommerziellen Interessen. Welche Rolle sollte denn der Staat dann spielen?
Sie haben es angesprochen, eben auch gerade die kommerziellen Interessen sind da ganz stark im Vordergrund. Und der Staat als solcher muss natürlich seine Bürger schützen. Das ist natürlich immer ein ambivalentes Handeln. Einerseits der Schutz vor Terrorismus, andererseits eben auch der Schutz von Datensouveränität. Beides muss ein Stück weit gegeneinander abgewogen und ausgehandelt werden. Aber es kann natürlich nicht sein, dass eine sehr extreme Maßnahme, was ja der Schutz vor Terrorismus ist, was sehr oft den Schutz vor einzelnen schwerwiegenden Aktivitäten geht, die komplette Bevölkerung das Recht am eigenen Bild verliert.
Und wie kann das gehen? Wie kann ein Staat das machen in einem weltweiten Netz?
Das ist eine große Herausforderung. Es ist definitiv eine globale Herausforderung auch, wie andere globale Herausforderungen, sei es Klimaschutz oder Migrationsproblematiken. Auch da ist es natürlich wichtig, dass es eine transnationale Zusammenarbeit gibt. Die EU geht erste Schritte in diese Richtung durch die Datenschutzverordnung und die Überarbeitung von entsprechenden Datenschutzregelungen. Ich denke, es muss ganz klar weiter auch in diese Richtung gehen. Und eben auch der Schutz des Bürgers vor staatlichen Zugriffen. Also man hat es ja in den USA gesehen, dass die Geheimdienste Profile und Daten in sehr großen, kaum vorstellbaren Mengen sammeln. Das ist natürlich etwas, was auch problematisch werden kann. Also wenn ich so die Souveränität über meine eigenen Daten verliere und auch gar nicht weiß, was über mich weiter vermittelt, weiter gespeichert wird.
Der Preis für die Sicherheit kann nicht sein, dass das Individuum entrechtet wird. Dr. Ulla Autenried vom Seminar für Medienwissenschaften an der Uni Basel. Besten Dank. Und das war der Tag für heute. Was Gesichter verraten, wollten wir wissen und wissen nun mehr, als uns lieb ist. Wir sollten aufpassen, dass das Gesicht, der älteste Informationsträger der Menschheit, auch wenn wir es offen tragen, weiterhin privat und geschützt bleibt, denn es ist höchst persönlich. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.